Küstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio, besser gesagt ein Gast im Studio, Harald Zickinger, und ein Gast am Telefon, Franziska Schiller. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo. Hallo Matze, hallo liebe Hörer.
Ihr kommt von der Agentur für unschätzbare Werte und macht aktuell das Projekt Andere Perspektiven. Es erschließt sich nicht alles so ganz vom Begriff. Auf der anderen Seite, ne, unschätzbare Werte ist schon mal eine Aussage. Was steckt da dahinter?
Franzi, möchtest du was sagen, was aus deiner Sicht unschätzbare Werte sind?
Also für mich alles komplett, weil alles, was existiert, ist unschätzbar wertvoll. Und wir sind auf den Spuren, das zu analysieren, wie, was, wo, wie.
Ja, und wenn ich das ergänzen darf, aus meiner Sicht, da würde ich mich ganz anschließen, und aus meiner Sicht werden aber eben nicht alle Werte in gleicher Weise geschätzt. Es gibt eben viele Dinge, die nicht geschätzt werden, weil sie sich zum Beispiel nicht so einfach in Geld ausdrücken lassen oder nicht in Geld verwandeln lassen, weil sie sich nicht so einfach verwerten lassen in der heutigen Gesellschaft. Und die werden unserer Erfahrung nach oft eben nicht so sehr geschätzt. Und die Agentur für unschätzbare Werte hat sich eben zur Aufgabe gemacht, zuerst mal diese Dinge so ein bisschen genauer anzuschauen und dann auch anzugucken, wie werden die denn geschätzt und wie könnten sie vielleicht mehr wertgeschätzt werden, da wo das angemessen wäre.
Was ist eine Agentur in dem Zusammenhang denn genau? Ich kenne die Agentur für Arbeit, Agentur für Werbeagentur.
Also in der Agentur da arbeiten einerseits Agentinnen und Agenten. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Agentinnen und Agenten sind. Das sind so Leute, die ein bisschen im
Geheimen. So jemand wie ich.
Genau, so Leute, die ein bisschen im Geheimen auch arbeiten manchmal und wo man nicht immer gleich weiß, was die machen. Das ist einerseits so, und die erkunden Dinge und die vermitteln auch Dinge, und so eine auch andere Agenturen, Künstlerinnenagenturen zum Beispiel, die vermitteln ja die vermitteln ja auch etwas oder jemanden. Und was wir tun, ist eigentlich, wir vermitteln bestimmte Ansichten, Erfahrungen. Wir versuchen, die einerseits zuerst mal zu erkunden und dann eben auch weiterzugeben. Das ist das, was die Agentur macht.
Franzi, was hast du damit gemeint? So jemand wie du ist eine Agentin. Was meinst du damit?
Ja, ich bin ja im Namen der Agentur für unschätzbare Werte als Forscherin unterwegs. Und ich bin, wie so schön heißt, undercover. Und ich gucke hauptsächlich persönlich oder unpersönlich nach Dingen, die im Argen liegen. Wie zum Beispiel, dass unter einer geschätzt wird oder dass er ans Radio darf oder Theater oder irgendwie, dass es halt rund läuft in verschiedener Art. Weil meistens hast du ja eine Schublade, denke, ach, der ist so, der muss da rein und der muss da rein. Aber das ist ja nicht so. Jeder hat ja verschiedene Qualitäten und nach denen gucke ich, aufzudecken.
Ja, ich würde das auch noch so ergänzen. Du, Franzi, du bist ja einerseits eine Expertin in eigener Sache, also eine Expertin sozusagen für deine eigene Sichtweise, dein eigenes Leben, und bringst natürlich, so wie alle anderen Mitwirkenden, eben jeweils bestimmte Erfahrungen, Kompetenzen, Qualitäten, Fähigkeiten ein, und dieses Zusammenwirken einerseits von Menschen, die eben ganz bestimmte, teilweise auch berufliche Fähigkeiten einbringen, mit Menschen, die einfach aus ihrer ganz persönlichen Sicht als Expertin für ihr eigenes Leben oder als Experte für ihr eigenes Leben arbeiten, das macht auch ganz viel von dem aus, was wir in unserem Projekt Andere Perspektiven machen, das übrigens gefördert wird von der Baden-Württemberg-Stiftung, auch genau deshalb, weil es um die Arbeit mit Expertinnen und Experten in eigener Sache geht. Das ist ein wesentlicher Punkt.
Was heißt das genau? Du, persönliche Sichtweise ist ja Experte in eigener Sache, aber unpersönlich, hast du gesagt, Franzi, was bedeutet das dann? Unpersönliche Suche, unpersönliche Forschung?
Ja, wie gesagt, dass ich mir auch von meinen Kollegen einmisch, dass die, wie soll ich sagen, es gibt ja so Worte wie Respekt oder Wertschätzung oder was auch immer, dass diese Worte nicht nur gesagt werden, sondern auch gelebt werden, oder dass es Bücher gibt in einfacher Sprache, dass jeder mit jedem umgehen kann, oder dass man sich, wie soll ich sagen, auf eine lebenswerte Art mit der Geschichte, die leider so war, wie sie war, beschäftigt. Dass sowas nie mehr passiert. Und da hat Harald netterweise verschiedene Arten gefunden, die der Gesellschaft positiv rüberzubringen.
Also über das persönliche Empfinden hinaus setzt ihr euch ein dann für quasi ja, gesellschaftliche Wertebildung, gemeinsame Werte.
Ich kann vielleicht ein Beispiel sagen, was jetzt, wenn du es erlaubst, Franzi, auch unmittelbar mit dir zu tun hat. Wir haben ja jetzt in unserem anderen Perspektivenprojekt uns auch beschäftigt mit der Frage, was wäre eigentlich in einem Museum über mich selber drin? Also wie würde das eigentlich aussehen? Und in deinem Museum, da hattest du zum Beispiel so ein Piratenschiff reingestellt, gell?
Ja.
Warum nochmal?
Warum ich als Piratin unterwegs bin? Weil ich mich auf den sieben Meeren wohlfühle, wenn ich nicht gerade am Radio bin. Und wenn ich zu Wasser bin, geht es mir körperlich besser. Und ich finde in denen verschiedene Häfen, verschiedene Dinge, wo ich der Gesellschaft weitergeben will.
Ja, und dann hatten wir ja in diesem Museum, da sind noch alle möglichen anderen Dinge und auch Fragen zum Beispiel drin. Und da geht es ja auch um deine Geschichte, um deine Lebensgeschichte. Und dann war eine wichtige Frage, die wir auch auf Video dokumentiert haben. Wer müsste eigentlich diese Geschichte erzählen, diese Piratinnen-Geschichte? Und da hast du mir dann damals gesagt, eine Weile überlegt, als ich gefragt habe, wer müsste eigentlich diese Geschichte erzählen, dann hast du gesagt, schwierige Sache. Und dann hast du gesagt, ja, ein bisschen ich selber, ein bisschen die Leute, denen ich begegne auf dem Meer, ein bisschen die Leute, die dann in so einem anderen Hafen wieder sind, ein bisschen meine Besatzung, alle müssten ein bisschen was erzählen, aber eben auch angefangen von mir selber. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die viele Menschen mit Handicap zum Beispiel gar nicht machen, dass sie selber auch ihre Geschichte erzählen. Da wird ganz oft die Geschichte für sie erzählt und selber haben sie gar nicht so sehr die Möglichkeit. Und diese Dinge, die geben wir ja auch immer wieder an andere Leute weiter, die davon hoffentlich profitieren und was lernen und vielleicht auch was ändern.
Selbstermächtigung, Empowerment ist auch ein wichtiger Teil dann.
Könnte man so sagen, ja.
Der Agenturarbeit. Ja, ja. Was gab's?
Nee, Matthias, so weit sind wir noch nicht. Also das macht bis jetzt nur Armin. Vielleicht mache ich es dann, wenn der Harald mit der Agentur aufhört, vielleicht gehe ich dann ins Parlament, aber vorerst bleibe ich auf dem Boden.
Achso, das war, glaube ich, ein Missverständnis. Also Empowerment war das, oder?
Genau. Du gemeint ja.
Und ja, Parlament.
Nee. Also Empowerment, das ist tatsächlich das spannende Sache jetzt, der Punkt, an dem wir sind, weil wir sprechen auch oft über die Frage, mit welchen Begriffen müsste man eigentlich sprechen. Und Empowerment, das würden jetzt, glaube ich, von unseren 12 Mitwirkenden im Projekt Andere Perspektiven mindestens die Hälfte gar nicht kennen, dieses Wort. Von daher wäre es vielleicht spannend, noch zu überlegen, wie könnte man es noch beschreiben. Also mehr Macht über das eigene Leben bekommen zum Beispiel heißt es. Und da würde ich schon sagen, dass das was ist, was eine richtige, wichtige Rolle spielt in dem, was wir machen.
Was habt ihr noch? Ich fand dieses Museumsbild auch sehr schön. Was kam da noch vor? Ja, auch Ausstellungsstücke und Geschichten raus?
Im Museum jetzt insgesamt von unterschiedlichen Leuten, vielleicht kann man
ja
auch...
Ja, genau.
Also, ein wichtiger Punkt war, da muss man vielleicht wissen, der Ausgangspunkt von unserer Forschung, der liegt in so einem alten Haus, das an sich schon sozusagen ein Museum ist. Und in diesem Haus, da gibt es den Mittelpunkt der Erde. Das hat dieser Mann, der das Haus gestaltet hat, auf diese Art und Weise, wie es gestaltet ist, so ein bisschen ungewöhnlich mit vielen alten Dingen und auch Sachen, die manche für Kunst halten und andere für Kruscht. Der hat da entdeckt, dass da der Mittelpunkt der Erde ist, hat es so ausgemessen, hat es auf den Boden eingeritzt. Und in dem Zusammenhang und im Zusammenhang mit der Frage, ein Museum über mich, fragen wir dann auch immer, wo ist eigentlich unser Mittelpunkt der Erde? Also, Franzi, was würdest du zum Beispiel sagen? Wo ist dein Mittelpunkt der Erde?
Unterschiedlich. Also mein Mittelpunkt, der wandert dahin zu den Leuten, wo ich mich wohlfühle. Sobald ich mich wohlfühle, ist der Mittelpunkt da. Ja. Der kann bei uns am Standort sein, der kann im Radio sein, aber der kann auch ganz woanders sein. Hauptsache, ich fühle mich wohl.
Und andere haben dann zum Beispiel gesagt, naja, mein Mittelpunkt der Erde, der ist in Reutlingen, in der Straße, so und so viel, da wo ich wohne, weil das sind gute Leute und die kenne ich gut und da entstehen dann so Karten, also wir nennen die auch Schatzkarten, weil das Orte sind, die für einen selber irgendwie Schätze sind und die gehören dann auch in so ein Museum über sich selber.
Was ist das für ein Haus, was habt ihr für einen Standort?
Da müsstest du, Franzi, vielleicht was dazu sagen, weil du, glaube ich, einen besonderen Bezug auch zu dem Haus hast.
Ja, es ist sehr schwierig, wenn Harald immer an mich weitergibt, weil für mich ist der Standort wieder was ganz Besonderes, weil er mich an meine Kindheit erinnert, aber egal.
Ja, das war der Grund, warum ich ihm das weitergegeben habe.
Harald, seine Freundin, hat Erbe gemacht und das Erbe haben wir als Standpunkt von der Agentur für unschätzbare Werte und der Papa von seiner Freundin hat da drin gewohnt und das war ein besonderes Unikum. Der hat altes Zeug gesammelt bzw. das alte Zeug umfunktioniert. Und je nachdem haben wir jetzt die Reste und gehen da danach damit um. Und weil zum Beispiel alte Öfen drin sind oder so, erinnert mich halt an meine Kindheit.
Ja, und dieses alte Haus, das entwickelt sich oder teilweise entwickeln wir es zu einem Kulturbetrieb für andere Perspektiven. Wir fragen zum Beispiel, da sind ja jetzt eben, wie du es gerade, Franzi, gesagt hast, viele so alte Dinge drin. Und wir fragen zum Beispiel, welche Geschichte wird eigentlich erzählt und welche nicht. Da wird ganz viel über die alten Dinge geredet. Da kommt viel Besuch, da sind auch Veranstaltungen manchmal. Und über manche Dinge wird geredet und über andere nicht. Und was wir dann gemacht haben in diesem Haus, als wir mit dem Projekt Andere Perspektiven vor 2,5 Jahren angefangen haben, wir haben da zuerst mal eine Zeitmaschine gebaut aus so alten Dingen. Also die hat so eine Kurbel und da sind so alle möglichen anderen Sachen noch dran und auch ein Bildschirm. Und da versuchen wir uns ein Bild von der Vergangenheit zu machen, aber inzwischen auch ein Bild von der Zukunft. Wie soll es eigentlich weitergehen? Und deshalb gehen wir auch in die Vergangenheit. Und in diesem Haus sind wir dann im Lauf unserer Forschung auch zum Beispiel auf eine Geschichte gestoßen, über die lange überhaupt gar nicht geredet wurde. Nämlich auf die Geschichte von einer Verwandten von dem Peter und von der Sabine, die das Haus geerbt hat, die überhaupt nie erzählt wurde, von der wir auch noch kein Foto haben. Aber über so ein altes Familienbild sind wir trotzdem auf diese Geschichte gekommen, weil ihre Mutter darauf abgebildet ist. Und diese Frau, die wurde in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb ermordet, weil ihr Leben von den Nazis als unwert betrachtet wurde. So haben die Nazis das formuliert damals. Und dieser Geschichte und auch der Frage, wie können wir eigentlich dem Erinnern Raum geben, der sind wir auch nachgegangen. Das war ein ganz wichtiger Punkt jetzt, auch eine wichtige Ausgangserfahrung.
Ich finde, man sollte noch dazu sagen, dass diese sogenannte Mutter, wie du sie nennst, ja in Pullinger, wo unser Standort ist, sehr aktiv war.
Das ist dann nochmal eine Geschichte, genau, die auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Mutter hat eben so einen sogenannten Weiberaufstand in Pfullingen mit angeleitet, angeführt. Und dieser Weiberaufstand, der hatte möglicherweise, also dass sie das gemacht hat, auch was damit zu tun, dass sie diese Erfahrung gemacht hat, dass ihre Tochter ermordet wurde.
Und da ihr reist in die Geschichte und fördert Geschichten dann auch zutage. Wie ist es eingebettet in welchen quasi Zusammenhang? Wie geht ihr vor? So welche wissenschaftlichen oder wie auch immer?
Du willst wissen, wie eine Zeitmaschine funktioniert, ja, oder? Franzi, soll man das verraten? Das weiß ich gar nicht. Wir verraten, wie die Zeitmaschine funktioniert. Ich finde, man kann es eigentlich ganz gut beschreiben am Beispiel von dem, was wir um die Marianne herum gemacht haben, um diese Geschichte von der Marianne. Das haben wir bestimmte Dinge in Erfahrung gebracht, die aber wo wir auch mit Unterstützung vom Stadtarchiv in Pfullingen erfahren haben, da gibt es Dokumente, auch ein Buch, wo sie drin erwähnt wurde, wo aber viel über diese Frau, die ermordet wurde, zu erfahren war, was eigentlich aus so Krankenakten stammte, also wo man wusste, die Nazis haben sie für psychisch krank gehalten, man hat viel erfahren, was sie angeblich nicht konnte, aber man hat eigentlich ganz wenig gewusst, über was für eine Person sie war. Und wir haben aber gewusst, wo sie gewohnt hat. Sie hat nicht in diesem Haus gewohnt, in der Gönninger Straße 112, wo jetzt unser Ausgangsort ist, sondern da sind wir nur auf die Geschichte gestoßen, über dieses Familienbild, sondern sie hat in der Klemmenstraße 2 in Pfullingen gewohnt und da sind wir dann hingegangen. Und da, was gibt es da, Franzi, wie würdest du das beschreiben, in der Klemmenstraße 2, da wo die Marianne mal gewohnt hat?
Also dort, wo wir dort waren, war es ein leerer Platz, beziehungsweise kleines Bächle, so wie einmal in Tübinger von mir aus. Und mittlerweile ist ja eine Baustelle. Und wir haben damals, wo noch frei war, halt die Frage gestellt, ob jemand noch die Wäscherei kennt und wie wollt Marianne dort gelebt hat und wie sie da damit umgegangen ist und was sie sonst noch angestellt hat.
Ja, wir haben viele Fragen gestellt. Das gehört zu unserer Vorgehensweise. Wir wissen oft gar nicht so richtig viel. Und gerade wenn jetzt man die Dinge, die man weiß, eher so negative Dinge über eine Person sind, dann haben wir Fragen gestellt. Also ich weiß nicht, noch Franzi, du hast zum Beispiel gefragt, konnte die Marianne eigentlich sich selber sein? Oder du hast, erinnerst du noch, was du sonst für Fragen gestellt hast? Oder was die Christine zum Beispiel, die da mit dabei war, für Fragen gestellt hat?
Also Christine hat zum Beispiel gefragt, ob sie eine Freundin haben durfte oder nicht, oder einen Freund oder nicht. Oder wir haben ja festgestellt, dass zur Wäscherei gegen Ende Badeanstalt gehört hat. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie viele Leute in dem Badezuber zum Beispiel gebadet haben. Oder sie hatte den Stiefvater, ob sie nur in der Wäscherei geholfen hat. Oder auch an der Landwirtschaft, oder ob sie da damit glücklich war oder nicht, oder ob sie in der Wäscherei heiß oder kalt war.
Ja, und diese Fragen, die haben wir für uns gestellt, aber gleichzeitig war da auch eine Videokamera immer dabei. Das heißt, wir haben das aufgezeichnet. Das ist ganz oft so bei unserer Aktionsforschung, dass wir da auch Kameras, manchmal auch nur Tonaufzeichnungsgeräte dabei haben, auch manchmal nur einen Stift, wo wir was aufschreiben. Aber in dem Fall haben wir Videoaufnahmen gemacht und die aus denen entstehen dann so Materialien, Clips und die zeigen wir dann wieder an anderen Orten. Und dadurch passiert was. Also nämlich andere Menschen stellen sich auch Fragen und stellen sich manchmal auch was vor, wie es wohl gewesen war. Manche sagen dann auch, jetzt habe ich ein Bild davon, wie das war, Und manche haben dann auch gesagt, ja, das wäre jetzt so ganz konkret gewesen, aber eigentlich haben wir überhaupt gar nichts Konkretes erzählt, weil wir nämlich gar nichts wissen. Und das ist so ein Prinzip auch, dass wenn wir nichts wissen, dass wir eher Fragen stellen, aber dann versuchen, Fragen zu stellen, die eher so einen Raum aufmachen, wo man, ja, wo vielleicht auch andere dem Erinnern Raum geben können. Das ist eigentlich das, was wir an der Stelle wollen, weil das eine Voraussetzung aus unserer Sicht ist, auf dem Weg zur Aussicht auf ein gutes Leben. Das ist eigentlich das, was wir machen. Wir machen nämlich eigentlich eine Expedition zur Aussicht auf ein gutes Leben. Und da gehört auch dazu, dass wir dem Erinnern Raum geben, auch an so Geschichten, die lange gar nicht erzählt wurden oder wenn sie erzählt wurden, dann immer mit so einem Einschlag, wo gar nicht die Person als ganze Person im Mittelpunkt war, sondern zum Beispiel nur eine Person als Opfer von einem furchtbaren Verbrechen im Mittelpunkt war. Und daraus lernen wir dann auch für andere Dinge, zum Beispiel für die Frage, wie sprechen wir eigentlich über uns selber.
Ja, genau. Wie verändert sich quasi eure eigene Perspektive auch dadurch, durch diese Geschichten, die ihr erzählt, die ihr aber auch quasi zutage verbringt und die ihr dann wieder in der Diskussion mit anderen oder mit Reaktionen von anderen auch kombiniert? Wie hast du dich dadurch auch verändert, vielleicht, Franzi?
Ja, also das ist auch ziemlich schwierig. Aber jetzt gerade als Beispiel, früher habe ich zum Harald immer gesagt, ja, scheiß WFB, die WFB ist geschützt, die muss weg, ich will auf den Arbeitsmarkt, und habe gewettert und getan. Und mittlerweile sage ich, nee, der freie Arbeitsmarkt muss bleiben und die Werkstatt, die Menschen bleiben und sind unterschiedlich. Und jeder muss da arbeiten, wo er arbeiten will. Und der freie Arbeitsmarkt muss ich halt öffnen, dass ich dort arbeiten kann, wenn ich will. Aber die WFB zum Beispiel muss auch noch da bleiben. Oder wie gesagt, ich gucke, oder sie versucht zumindest, dass so Worte wie Wertschätzung und so weiter, dass die Wirklichkeit werden und nicht nur gesprochen sind. Ja.
Da muss man vielleicht
gerade an der Marianne gucken. Oder, also für mich persönlich, das Dritte Reich in dem Sinn ist ja vorbei, aber ich für mich habe festgestellt, das Thema gibt es immer noch, das Kind, wenn ich so nennen darf, heißt nur anders. Früher hieß es Drittes Reich. Heutzutage heißt es Pränataldiagnostik. Weil du kannst ja mit der Pränataldiagnostik auch morden, wie es dir lieb ist. Hat das Kind keine blaue Augen und keine blonde Haare, weg damit. Solche Sachen sind mir halt aufgefallen.
Ja, also unsere sozusagen Schlussfolgerungen, die wir aus unseren Erfahrungen ziehen, die sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich zum Beispiel würde aus unseren Erfahrungen eher die Schlussfolgerung ziehen, dass der freie Arbeitsmarkt möglicherweise gar nicht so frei und gar kein Arbeitsmarkt sein sollte, sondern dass man Arbeit so organisieren sollte, dass alle Menschen gut ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten einbringen und auch weiterentwickeln können, und zwar ohne eine Art von Trennung, aber gleichzeitig mit der notwendigen Sicherheit, die jeder und jede braucht. Und welche Form das hat, also ob das in Form von einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder wie das genau dann organisiert ist, das wäre aus meiner Sicht dann die nächste Frage. Also da sieht man ja vielleicht jetzt schon oder hört man, dass bei dem Auswertungsprozess, da sind wir sozusagen im Tun noch. Also da sind wir auch nicht zu den ganz gleichen Erkenntnissen bisher gekommen. Aber Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Das Wesentliche für uns ist eigentlich, dass wir diese Fragen in den Raum stellen wollen und dadurch auch andere Menschen anregen wollen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Deshalb spielen eben auch die Medien zum Beispiel eine wichtige Rolle und eben Veranstaltungen. Also als Beispiel diese Geschichte von, die jetzt vorhin wir über die Marianne Schmid und die Geschichte in Grafeneck erzählt hatten, die haben wir in Franz K. im Rahmen von einer größeren Veranstaltung präsentiert. Allerdings nicht nur diese Geschichte, sondern da gab es auch noch eine Kooperation mit dem Kunstmuseum, wo wir weiter an der Frage gearbeitet haben, wie ist das eigentlich mit dem Blick auf die Geschichte und was hilft, um dem Erinnern Raum zu geben. Da hat der Engel der Geschichte eine wichtige Rolle gespielt, der, glaube ich, für dich, Franzi, auch bedeutsam ist, gell?
Was ist das für ein Engel?
Oh ja, oh ja. Also unabhängig von dir und der Agentur ist der Engel ein goldwerbarer Schatz für mich geworden. Und ich habe ihn ja mittlerweile als verschiedene Bilder und als Halskette immer bei mir. Weil ich war ja schon immer gläubig und habe an Engel geglaubt. Aber seitdem ist noch mal anders geworden.
Also der Engel der Geschichte, von dem wir ausgegangen sind und aus dem dann jeder bisschen und jede ihren eigenen Engel auch sozusagen geformt hat, ist eigentlich ein Text von Walter Benjamin. Der heißt auch der Engel der Geschichte. Und da geht es wiederum um ein Bild, wo ein Engel drauf abgebildet ist, und dieser Engel, der hat die Flügel ausgebreitet und guckt ganz erschreckt, und der Walter Benjamin hat in diesem Text darüber geschrieben, dass dieser Engel aus seiner Sicht immer in die Vergangenheit guckt und in die Zukunft getrieben wird und gar nicht anhalten kann und der Zukunft den Rücken zukehrt und vor sich Trümmer auf Trümmer sich aufhäufen sieht, und der Engel, der würde gerne mal innehalten und gerne mal diese Trümmer, so heißt es in dem Text, zusammenfügen, das Zerschlagene zusammenfügen und die Toten wecken. Und dieses Innehalten, das spielt eben auch eine wichtige Rolle in unserer Arbeit. Wie geht es eigentlich? Wie kann man eigentlich innehalten? Und in dem Text von Walter Benjamin heißt es auch, dieser Sturm, der vom Paradiese her weht, das sei der Fortschritt. Und diese Frage, wie hat man eigentlich die Zeit, um mal nachzudenken über das, was eigentlich wichtig ist, und vielleicht auch über das, wie man an die wichtigen Dinge, wie Menschen, die diese wichtigen Dinge, die da keinen Zugang dazu haben, wie die da drankommen können und wie man irgendwie gut zusammenleben kann, wie man dafür die Rahmenbedingungen schafft, das spielt eben eine wichtige Rolle. Und in dem Zusammenhang sprechen wir manchmal und manchmal machen wir Filme, aber wir arbeiten auch künstlerisch. Du, Franzi, zum Beispiel, gell? Also noch anders künstlerisch, ja, alles künstlerisch, aber eben auch mit den Mitteln der bildenden Kunst.
Warum ist der Engel der Geschichte für dich so wichtig, Franzi? Was hat der, was dir so gefällt?
Das Schwierige in Worte zu fassen, er löst irgendwas aus. In der Kunst kann ich mich austoben. Er beschützt mich, er fordert meine Fantasie. Er ist einfach da und wenn ich meinen Rappel kriege, lässt er mich wieder auf den Boden kriegen und denke, ne, die Sache ist so, mach so rum.
Da gibt es ein Bild von dir, Franzi, da sind ganz viele Augen drauf abgebildet, gell? So, also die, das du im Zusammenhang mit dem Engel der Geschichte gemacht hast.
Ja, das Carsten, ihr Lieblingsbild, es sind fliegende Augen.
Und was haben diese Augen aus deiner Sicht mit dem, wie hängen die mit dem Engel der Geschichte zusammen?
Ja, weil der Engel ja überall ist und umeinander fliegt und mit dem Haufe der Vergangenheit sieht er ja was und macht er ja was draus.
Und
der ist ja nicht untätig.
Und jetzt hast du gerade gesagt...
Also in meinem Verständnis ist er zwar im Namen von Walter Benjamin untätig, weil der Sturm weht, aber irgendwann hört der Sturm auch mal auf und er sieht dann dem Haufe die Mosaiksteinchen und dann macht er da was drauf und das, was er draus gemacht, kriege mir dann und wir machen damit wieder weiter.
Und jetzt hast du gerade gesagt, also
das ist in meine Augen ein Geben und ein Nehmen.
Jetzt hast du gerade gesagt, das sei der Kerstin ihr Lieblingsbild. Das ist die Kerstin Rilling vom Kunstmuseum, mit der wir auch immer, ein Kunstmuseum in Reutlingen, mit der wir immer wieder zusammenarbeiten. Aber wir haben dieses Bild in Verbindung mit ganz anderen vielen Kunstwerken von unterschiedlichen Menschen, die jetzt bei uns mitwirken, auch im Franz K. präsentiert, jetzt im Februar, im Rahmen der kürzesten Ausstellung aller Zeiten. Die war nämlich nur an einem Abend da, weil wir nur an einem Abend den großen Saal eben haben konnten und da dann Film und Ausstellung gezeigt haben. Und meine Erfahrung war, dieses Bild, das hat auch andere Menschen sehr angeregt, um über bestimmte Fragen nachzudenken. Und manchmal weiß man noch gar nicht genau, welche Frage ist das eigentlich, die ich da habe. Aber ganz viele Leute haben das zurückgemeldet. Da waren ungefähr 100 Leute und es war, viele haben gesagt, eine ganz beeindruckende Sache. Und das Eindrückliche waren eben auch diese Kunstwerke, unter anderem von dir, vom Eugen Blum, von der Christine Fuchs, auch die Sachen, die der Thomas Geprex, der Rolf Rathfelder, die Angelika Lotterer, der Matthias Braun beigetragen haben. Aber dieses Zusammenwirken auch von unterschiedlichen Medien hat da, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt. Und vor allem von diesen unterschiedlichen Sichtweisen und unter anderem eben von deiner.
Der Engel nochmal soll ja euch helfen, innezuhalten auch und so. Ne? Wie schafft er das oder wie übertragt er das dann quasi auch in den Alltag oder so? Wie kommt man dahin, eben sich aus der Zeit zu nehmen, sich nicht mehr treiben zu lassen, getrieben zu sein? Schwierig.
Nee, also ich muss ganz kurz ein Stück ausholen. Ich bin ja, wie die Hörer wissen, Rollifahrer und wenn der Rolli läuft, bin ich unterwegs, unter anderem auch in Tübingen. Und wenn ich dann auf den Bus oder Zug fahrt, bin ich im Bahnhof drin und da sind so schöne Postkarten und dann lauft so Postkarte von meinem Auge hin und dann muss ich echt manchmal denken, die Karte oder die Begegnung oder was auch immer hat mir jetzt der Engel geschenkt. Das ist mir öfter so was.
Ich kann vielleicht auch nochmal ein Beispiel sagen, weil ich auf deinem Computerbildschirm, Matzl, gerade so ein Faltblatt von uns sehe und da sieht man eine Szene, da steht unter anderem der Eugen Blum auf dem Rutschenfelsen. Das ist auch einer der Mitwirkenden in unserem Forschungsprojekt, der hat da so ein Mikrofon in der Hand. Und auf dem Rutschenfelsen, da ist aus meiner Sicht auch so eine Situation entstanden, wo wir einerseits innehalten konnten und andererseits was zum Ausdruck bringen konnten. Und auch wieder sozusagen was tun konnten, was vielleicht dann für uns selber, aber auch für andere Leute was bewirkt hat. Da haben wir nämlich so eine Art Demonstration gemacht. Die Christine Fuchs, die das mit initiiert hat, die hat gesagt, es könnte eine Demonstration für das selbstbestimmte Leben sein. Und diese Demonstration, Franzi, willst du das ein bisschen sagen, wie die war, was wir da gemacht haben?
Ja, mein und unseren Wünschen und Bedürfnissen Stimme gegeben und der Berg runtergeschrieben, dass wir wieder innere Kraft kriegen.
Genau, wir haben zuerst auch, bevor wir es noch runtergeschrien haben, so so Drucke gemacht, wo wir das uns überlegt haben. Und das haben wir auf so ein großes Plakat auch gedruckt, die Sachen, die wir vielleicht runterschreien wollen würden. Und manche von den Sachen haben wir dann runtergeschrien. Das Erste, was zum Beispiel die Christine Fuchs hat runtergeschrien, halt dein Gosch. Dann haben wir alle hinterher geschrien, halt dein Gosch. Und es hat auch was damit zu tun, mit dem, was wir vorhin angesprochen hatten. Manchmal erzählen Menschen Geschichten über einen selber, die vielleicht manchmal leise sein sollten, damit mal Raum ist für andere Geschichten. Deshalb ist manchmal auch angezeigt, dass man die Gosch hält. So. Und der Eugen hat aber zum Beispiel auch runtergeschrien, Mut. So. Und auch das, dabei haben wir einfach immer mitgefilmt sozusagen, und da sind dann wieder Aufnahmen entstanden, die auch bei anderen dann bewirkt haben, dass sie gesagt haben, oh, wo ist genau der Film, da will ich auch mal runterschreien. Und aber auch wenn wir diese Aufnahmen zeigen, entstehen immer wieder so Situationen, wo man anfängt, so ein bisschen nachzudenken. Außerdem ist an diesem Tag auch witzigerweise, also ich fand es zumindest so ein bisschen witzig, noch so ein Jäger vorbeigekommen, mit dem wir dann ins Sprechen gekommen sind über das, was eine aus seiner Sicht unschätzbare Werte sind, nachdem er zuerst meinte, wir seien die RuhestörerInnen und würden sein Wild verscheuchen.
Aber ich glaube, sein Wild hat sich noch nie so gefreut wie damals.
Du meinst, weil wir runtergeschrien haben, halt, dein Gott.
Die haben wahrscheinlich gesagt, endlich hören wir mal was anderes aus, so
ja. Und eine Sache, die wir da runtergeschrien haben, war nämlich zum Beispiel auch, was hast auch du für Ziele, haben wir zum Beispiel runtergeschrien. Das haben wir den Jäger eben dann auch gefragt, was er eigentlich für Ziele hat, was für ihn eigentlich wichtig ist. Und das war jetzt zum Beispiel jemand, von dem ich denke, der hört keine Wüstewelle. Das ist auch was uns oft passiert, also so, dass wir Leuten begegnen, denen wir sonst vielleicht nicht so begegnen würden, weil sie nicht so im gleichen, ich würde das sagen, Milieu unterwegs sind. Es hat auch was mit diesem Haus zu tun, in dem wir da sind, und quasi auch mit Menschen so Erinnerungsräume zu schaffen, wo man über was nachdenken kann und vielleicht auch deren Perspektiven hören kann und gleichzeitig unsere Perspektiven vermitteln kann, das ist schon ein wichtiges Anliegen, und das machen wir eben teilweise mit so Demonstrationen wie die auf dem Rutschenfelsen oder auch mit anderen Demonstrationen, wie zum Beispiel neulich waren wir zusammen mit den Leuten von Fridays for Future in Reutlingen unterwegs und hatten da noch so ein altes weißes Kleid dabei und viele Bälle dabei. Die haben auch dazu beigetragen, dem Erinnernraum zu geben.
Geschriebene Plakate,
genau. Und das mit den Bällen, das hat zu tun mit einem Spektakel, was wir machen. Das geht hauptsächlich aus von einem Mitforscher, der heißt Eugen Blum, ich habe ihn gerade schon erwähnt, und der hatte eigentlich in der Zeit, als wir nur Telefonkonferenzen machen konnten im letzten Lockdown, die Vorstellung, er möchte gerne mal so ein Spektakel machen, das heißt Eugens Welt in der Welt. Und daraus hat sich dann so ein weiterentwickelt, dass er zuerst angefangen hat, mit so weißen Wasserbällen zu arbeiten. Später dann sind wir dann auch wieder zusammengekommen. Er hat dann auf den weißen Wasserball zuerst mal geschrieben, was in seiner Welt wichtig ist, und hat dann angefangen, andere Menschen zu fragen, denen so einen weißen Wasserball gegeben und sie gefragt, was ist denn in ihrer oder in deiner Welt wichtig. Manchmal hat er auch selber geschrieben, hat quasi so Protokoll dann gemacht und hat stellvertretend für die Leute das dann gemacht. Und so haben wir inzwischen so eine Sammlung von unterschiedlichen Welten, und gleichzeitig begegnen sich diese Welten. Und da spricht man eigentlich immer auch drüber, was ist eigentlich wichtig im Leben, im jeweiligen Leben. Und dann merkt man auch manchmal, wo begegnen sich die Welten, wo gibt es Berührungspunkte. Und dieses Spektakel Eugens Welt in der Welt, da würde ich sagen, das ist auch so eine Antwort auf deine Frage, nach dem, wie schaffen wir eigentlich so Erinnerungsräume.
Und wie haben die Leute dann reagiert auf dieses Spektakel, auf Eugens Welt in der Welt?
Fr- Franzi, was würdest du sagen jetzt zum Beispiel für, bei Fridays for Future? Wie war das da?
Je nachdem, was du jetzt meinst, wo Eugen die Leute gefragt hat, was in ihrer Welt so wichtig ist, haben sie positiv drauf geantwortet und er hat fleißig geschrieben, aber es waren ja auch so blöde Friday for Future Sprüche und da bin ich dann dumm angegangen, aber das hat wahrscheinlich so sein müssen.
Da müsstest du jetzt vielleicht kurz...
Wo zum Beispiel eine Verantwortliche von der Demonstration gemeint hat, hüpft, 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 wenn ihr nicht hüpft, seid ihr für Kohle. Und dann habe ich sie zurückgepfiffen und habe gesagt, entweder denkst du einen anderen Spruch aus oder du holst mal Assistente, dass sie hüpfen kann. Weil ich mit dem Esel hüpfen kann, das zeigt mir.
Aber du hast ihr gesagt und hattest du das Gefühl, dass sie es gehört hat?
Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht.
Also aus meiner Sicht war das eben auch ein wichtiger Teil unserer Aktionsforschung, dass du jetzt in dem Fall einfach darauf aufmerksam gemacht hast, dass das eben was, wenn das inklusiv sein soll, wenn alle da sich beteiligen können, dass man sich was anderes ausdenken muss. So.
Dass solche Sprüche eben auch ausschließend sein können, ja, dann ja, einfach ja, ja. Nichts dabei gedacht. Ja.
Aber eben das gehört...
Nee, weil ich hätte gar nicht einen Spruch wahrgemacht, aber wie mit 200 Kilo unter Popo hüpfen soll ich reizen.
Ja. Und eine Sache, die ich noch erinnere, jetzt im Hinblick auf die Frage, wie reagieren die Leute? Du, Franzi, hattest ja gesagt, wir hatten auch so Plakate dabei. Ein Plakat, das war auch so ein Druck. Wir arbeiten oft mit so tollen Buchstaben, die wir vom diesem Kunstmuseum auch gibt, wo es eine Druckwerkstatt gibt. Und da kann man so selber so Drucke eben machen, wo man Sachen aufschreiben kann. Und da hatte jetzt in dem Fall auch der Eugen so ein Plakat gemacht. Da stand, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz wörtlich, aber so ungefähr, da stand drauf, wir sind, wie wir sind, weil wir nicht anders sein können, wie wir sind. Und auf dem zweiten Plakat direkt daneben hat er drauf geschrieben, solange der Mensch noch nicht gelernt hat, ein wirklicher Mensch zu sein. Und dieses Plakat, da sind immer wieder Leute vorbeigekommen, haben das angeguckt und haben dann angefangen, mit uns drüber zu sprechen. Manchmal haben wir auch gefragt, weil wir hatten auch da Videokamera und Mikrofon dabei und haben immer Fragen gestellt. Und da sind auch so Gespräche entstanden, die fand ich sehr interessant auch waren. Also wo wir einfach weiterführende Gedanken für uns wieder mitgenommen haben. Und die auch wieder weitergeben können, weil sie ja auch filmisch aufgezeichnet sind und wo einfach schöne Gesprächssituationen entstanden sind, wo einfach jemand, in dem Fall eine Frau, auch zum Beispiel gesagt hat, ja, man kommt oft so im Leben an einen bestimmten, oft ist man immer so getrieben, man ist schon, und dann denkt man gar nicht drüber nach, weil, sozusagen, was bedeutet es eigentlich, wirklich ein Mensch zu sein? Und dann hat sie gesagt, ja, und irgendwann wacht man auf, dann wird es einem vielleicht klar. Ich glaube, sie hatte ein bisschen die Wahrnehmung, dass jetzt auch gerade so eine Zeit ist, wo man aufwachen, wo vielleicht sie selber noch wacher geworden ist und wo sie auch denkt, es könnte eine Zeit sein, wo noch andere wacher werden können. Und ich glaube, sie hatte auch ein bisschen die Befürchtung, dass das für manche nicht der Fall ist. Und um über so Anlässe und Gelegenheiten zu bieten, über sowas zu sprechen, und zwar auch mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht auf den Veranstaltungen sind, wo sowieso schon die kritischen Leute sind, das ist irgendwas, was wir oft versuchen und wo ich finde, was uns auch immer besser gelingt.
Aber ihr habt auch Veranstaltungen geplant. Eigentlich war jetzt auch eine Publikumsveranstaltung im Franz Kavida angedacht. Das wird im November nicht stattfinden können, aber es wird etwas stattfinden.
Es wird was stattfinden. Also diese Veranstaltung hätte eigentlich jetzt am 17. November stattgefunden und die aufgrund des, wie es genannt wird, Lockdowns Light, kann das eben jetzt im Franz K. leider nicht stattfinden. Und wir haben es aber vorläufig auf den 21. Januar verschoben. Nicht wissend, ob man es da jetzt machen kann. Es gibt auch noch einen möglichen Ersatztermin im März, aber wir hoffen, dass wir es im Januar dann machen können. Das wird eine Veranstaltung sein, die einerseits die Möglichkeit bietet, vor Ort zusammenzukommen und die gleichzeitig im Internet übertragen wird. Das ist der Plan.
Und was genau habt ihr da geplant?
Eine Multimedia-Präsentation über unsere Expedition zur Aussicht auf ein gutes Leben. Die beginnt mit am Mittelpunkt der Erde.
In Pfullingen?
In Pfullingen, ganz genau. Inzwischen habe ich leider schon verraten, wo der ist. Beginnt eben auch mit einer Reise in die Vergangenheit. Und dann machen wir uns auf den Weg in die Zukunft. Und da spielen dann einerseits märchenhafte Vorstellungen von der Zukunft eine Rolle. Und da spielen auch Demonstrationen auf dem Weg dahin eine Rolle. Und da spielt auch eine Rolle, dass leider im Moment kein guter Wind weht. Und dann suchen wir aber nach Schätzen, beziehungsweise erzählen auch von Schätzen, die wir gefunden haben, mit Hilfe von Videos, Fotos, Bildern, Zeitmaschinen und so weiter, die uns helfen und hoffentlich auch anderen Menschen helfen auf dem Weg in eine hoffentlich gute Zukunft. Und wir werben dafür eigentlich für so ein Bauprojekt, weil wir mit unserem Projekt, was von der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert wird, jetzt sozusagen offiziell ans Ende kommen, aber bei der Aussicht auf ein gutes Leben noch gar nicht angekommen sind und festgestellt haben, dafür brauchen wir nicht nur eine Zeitmaschine, sondern auch noch eine Wertschätzerei. Und jetzt wollen wir eben eine Wertschätzerei bauen, haben dafür auch schon so erste Schritte eingeleitet, haben zum Beispiel so einen Projektantrag beim Fonds Soziokultur gestellt, auch in Kooperation mit Franz K., Kunstmuseum, ADIS, also dem Antidiskriminierungsnetzwerk und anderen Kooperationspartnerinnen und Partnern und hoffen, dass wir zukünftig sozusagen mit möglichst ganz vielen unterschiedlichen Menschen die Frage stellen können, wie baut man eigentlich eine Wertschätzerei und da vielleicht auch wieder so Erinnerungsräume entstehen. Und gleichzeitig vielleicht auch zumindest so einzelne Elemente bauen können von dem, was es braucht, damit es mehr Wertschätzung gibt auf der Welt. Und vielleicht braucht man da auch weite Teile der Welt davon.
Das klingt nach schwerer Handwerksarbeit.
das klingt schwerer, als es ist, wenn viele mitmachen.
Franzi, wie stellst du dir die Wertschätzerei vor?
Kann ich nicht sagen, muss ich mich überraschen lassen.
Noch kein Bild vor Augen. Das ist Zukunftsmusik.
Ja, genau.
Aber wir haben schon zusammen mal öfters Leute gefragt, was sie denn da machen würden, wenn sie so eine Wertschätzung
haben. Aber was ich mir als mein Projektleiter und der Engel der Geschichte, was man schon der Weg weiß.
Ja, den Weg weisen und eine gute Aussicht zu haben. Wo ist denn die Aussicht auf ein gutes Leben am besten?
Alle überlegen. Ist auch wichtig, überlegen.
Also ich rede jetzt mal aus dem hohlen Bauch. Da, wo das, was wir entdeckt haben, in den bald 6 Jahren, zur Wirklichkeit wird.
Also ich würde sagen, auch da, wo es Respekt gibt und Respekt hast.
Ja, nee, da ist ja das, was wir auch entdeckt haben, mit dabei.
Ja, darf ich trotzdem kurz das weiterführen? Weil Respekt aus meiner Sicht auch bedeutet, quasi aus der Sicht von anderen zuerst mal die Welt wahrzunehmen. Das bedeutet aus meiner Sicht auch Respekt. Und das habe ich auch unter anderem von dir gelernt, Franzi. Und wo es aber darüber hinaus dann möglich ist, diese unterschiedlichen Perspektiven miteinander zu verbinden und zwar auf eine bestimmte Art zu verbinden, nämlich solidarisch. Also so, dass man sich eben wechselseitig wertschätzen kann. Das ist eine schwierige Aufgabe, vielleicht eben ein schwieriges Bauprojekt, aber auch ein interessantes. Das ist eigentlich, die schwierigen Sachen sind ja zwar manchmal schwierig, aber eben auch interessant, weil sie vielleicht aber auch manchmal gerade, weil sie schwierig sind.
Also es gibt nicht die eine Perspektive, auf die ihr euch dann auch geeinigt habt.
Definitiv nein.
Sondern es bleibt vielfältig und auch kompliziert, aber manchmal auch einfach. Ja. Ist das so?
Einfach gut, genau.
Gibt es noch eine finale Weisheit, die ihr jetzt loswerden möchtet? Andere Perspektiven, es geht weiter. Es geht in der Blick zurück, nach vorn. Erinnern und in die Zukunft mitgestalten. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, Franzi und Harald. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt. Und ich wünsche euch alles Gute bei der weiteren Umsetzung und beim Bauen der Wertschätzerei und allen anderen Dingen, die da noch harren.
Ganz herzlich.
Danke und dir und den Hörern auch ein gutes Leben.
Vielen Dank.
Ja, und auch von meiner Seite und ganz herzlichen Dank, dass wir auch hier dem Erinnern Raum geben durften.